On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Franziska Preuß holt verdient ihren ersten Gesamtweltcup-Sieg. Außerdem begeistert Lindsay Vonn ebenso wie Coletta Rützek und die Nationalmannschaft im Fußball macht wieder richtig Bock auf die Länderspiele. Das alles und noch viel mehr in Folge 269 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und wie immer einen wunderbaren Montagmorgen an David. Servus.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, die Frage, ob das ganze Ding hier heute nicht Vonn dieser Welt oder Franzi holt den großen Preuß heißt, das müssen wir gleich noch entscheiden. Aber natürlich sind das die Sport-Highlights, die Benny schon angerissen hat. Also wir sprechen darüber, wie das Biathlon-Weltcup-Finale in Oslo abgelaufen ist. Davor gibt es allerdings ganz wichtige Neuigkeiten vom Internationalen Olympischen Komitee. Wir sprechen natürlich auch über das Saisonfinale der Frauen im Skispringen und auch vom Abschied von Stefan Laie. Natürlich feiern wir danach aber eben auch noch Lindsay Vonn und Coletta Rützek im Langlauf und im Ski Alpin. Wir blicken auf das Männer-Noko-Saisonfinale ebenfalls in Lahti und dann haben wir natürlich im Wintersport letzte Woche noch ein bisschen was außen vor gelassen. Das holen wir jetzt nach. Und danach sprechen wir natürlich über Eishockey-Playoffs, über den Tabellenspitzenverlust der MT Melsung, über das zweite Rennen der Formel-1-Saison. Benny hat die European Tour in Göttingen im Darts besucht, da müssen wir drüber sprechen. Es gibt Radsport, Leichtathletik noch und nöcher und natürlich im Fußball die große Frage, ist dieses 3:3 der DFB-Elf gegen Italien ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Klar ist, der nächste Fußballsommer in Deutschland kann auf uns warten und noch vieles weitere im Fußball, das allerdings später, Benny. Wir starten rein in unseren Wochenrückblick at onthepitch-pod mit der Wahl von Kirsty Coventry zur ersten IOC-Präsidentin der Geschichte. Mit welchem Blick hast du diese Wahl wahrgenommen?
Ja, also zunächst einmal setzt sich hier eine Frau gegen sechs andere Männer durch. Das steht erstmal auf der Habenseite, kann man glaube ich sagen. Eine 41-jährige Frau aus Simbabwe, die tatsächlich aber ja, nicht unumstritten ist, David, das kann man glaube ich durchaus so sagen. Zudem auch noch übrigens die erste Person vom Kontinent Afrika als IOC-Mitglied, die tatsächlich jetzt auch den Verband anführt. Also auf vielen Ebenen eine interessante Nachfolgerin auch für Thomas Bach, der uns ja jahrelang kontrovers begleitet hat.
Ja, das muss man auf jeden Fall so sagen. Sie selbst ist auch olympische Medaillengewinnerin, mehrfach unter anderem zweimal, also sie ist Schwimmerin, dort erfolgreich gewesen und eben, ja, du hast angesprochen, schon auch ihre schwierigen Seiten in ihrer Historie gehabt. Mal gucken, wie sie jetzt die Legacy quasi von Thomas Bach, der selbstverständlich zum die Ehrenpräsidenten Legacy des IOC, ja, so würde es, das IOC es zumindest selbst auch beschreiben, da bleiben wir bei der Wortwahl treu, inwieweit sie davon abrückt, inwieweit sie davon vielleicht sich eben nicht distanziert und die große Frage wird natürlich auch sein, je nachdem wie lange sie IOC-Präsidentin wird, kommt sie ja sogar in die zweifelhafte Ehre mehrfach mit Donald Trump als Gastgeber und natürlich auch je nachdem wie lange Donald Trump die Gesetze noch biegt, zumindest mal 2028 wird sie mit ihm in Kontakt kommen in L.A. Das ist natürlich das, was jetzt alle beschreien, wie man damit umgeht, dass dieses System Trump jetzt auch die Olympischen Spiele eröffnen darf.
Ja,
wenn
da
es
werden
denn
wir,
hält.
Wenn es denn hält, genau. Wir schauen dann natürlich darauf, wie das sich entwickelt und sind natürlich erstmal optimistisch, dass auf Thomas Bach eine vielleicht dennoch andere Person folgt. Also wir sind gespannt, was jetzt aus der Causa wird. Und ich würde sagen, David, wir gehen direkt in die erste Sportart. Denn das letzte Wochenende im Biathlon statt an. In Oslo gab es das Weltcupfinale, das große Weltcupfinale und gerade bei den Damen stand ja die Frage über allen, wer gewinnt den Gesamtweltcup? Es entscheidet oder es sollte sich entscheiden zwischen Lou Jean Monod aus Frankreich, die 26-Jährige und die 31-Jährige Franziska Preuß. Hauchdünn und die Spannung, die uns versprochen wurde, die wurde bis zum Ende durchgezogen, oder?
Ja, bis in die drittletzte Kurve, wenn man sich's richtig überlegt. Es ist schon wirklich genau die Spannung eingetreten. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, so eine Spannung über ein komplettes Wochenende hatte ich in meiner Biathlon-bewussten Wahrnehmung so noch nie. Es war sprichwörtlich ein Hin und Her zwischen Lucien Monod und Franziska Preuß. Wir sprechen nachher ja auch noch darüber, dass natürlich dazu kam, dass sich beide Bö-Brüder verabschiedet haben, weil sie ihre Karrieren beenden. Also ein Weltcup-Finale, das vor Geschichten nur so strotzt. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach von vorne. Trotzdem mal immer jeweils mit dem chronologisch ersten Rennen. Und das ist eben der Sprint der Männer, wo Johannes Tinius Bö das 6. Mal in dieser Saison gewinnt und seinen 91. Karrieresieg einläuft vor Legreit und Dorlis Kjevdal. Das hat dem ganzen Wochenende aus Männersicht schon ein bisschen Vorgeschmack gegeben, dass die Norweger natürlich zu Hause ganz gut drauf sind.
Ja, ganz gut ist gut. Die Top 5, allesamt Norweger. Johannes Tinius Bø, der bei seinem Heimwochenende, an seinem Abschiedswochenende zudem ja auch noch am Weltcup-Gesamtführenden und Weltcup-Gesamtsieger, der zu dem Zeitpunkt schon feststand, Söderholm Lagreit, vorbeizieht in diesem Rennen. Johannes Dorlis Skjevdal, meine Güte, auf Rang 3 und Isaac Frey und Vebjørn Sørum auf 4 und 5. Also eine echte Machtdemonstration in Oslo für die Norweger. Ansonsten Tommaso Giacomel, der junge Italiener, auf Rang 6, Kontorf Jamai auf 7 und bester Deutscher. Nicht selten, wie in den letzten Wochen auch schon. Justus Strelo mit einem starken 8. Platz. Aber sonst auch David, solides Ergebnis aus deutscher Sicht. Rang 14 Roman Rees, Rang 15 Philipp Navrat, Rang 18 Philipp Horn. Da muss man sich fast schon glücklich mitschätzen nach diesem Jahr.
Ja, währenddessen vorne das erste Mal 5 Norweger seit der Verfolgung Novo Mesto 2024. Dorlis Kjevdal mit seinem ersten Saisonpodest und Johannes Tinius Bø gewinnt die kleine Kugel für den Sprint. Und dann kommen wir zum Sprint der Frauen und da ist es ja das erste Mal so ein bisschen mehr Vorsprung geworden. Ich glaube von 20 auf 35 Punkte hat sich der Vorsprung vergrößert in diesem ersten Wochenendrennen für Franziska Preuß gegen Lucien Monod. Am Ende waren es 0,2 Sekunden. Und Franzi Preuß hat sich schon mal die kleine Sprintkugel gesichert. Das erste Mal, dass sie eine kleine Kugel gewinnt seit der Massenstartkugel 14-15. Also 10 Jahre ist das her. Allein schon das ist eine ganz große Hausnummer. Und Benni, wenn wir über das Tableau mal hinweggucken, ist es zudem ein historisches Resultat für die Schweiz. Denn das erste Mal überhaupt sind 3 Schweizer Athletinnen in den Top 10 eines Weltcuprennens mit Baserga, Hecki Groß und Gasparin.
Ja, ganz genau. Auch das sieht man selten. Tolles Ergebnis hier auf jeden Fall. Vor allem Amy Baserga, ein Name, den man jetzt auch nicht so häufig gehört hat. Fehlerfrei blieb sie hier. Wahrscheinlich sogar bestes Karriereergebnis, könnte ich mir sogar vorstellen bei ihr. David guckt wahrscheinlich jetzt parallel. Aita Gasparin ebenfalls ohne Fehler. Ihre Schwester wiederum beendete ja auch nach diesem Wochenende ihre Karriere. Deswegen auch für Sie hier nochmal ein schönes Ergebnis.
Kriege ich jetzt auf die Stelle nicht raus. Aber egal. Es gibt genug Geschichten, von daher machen wir direkt weiter mit dem Samstag. Die Verfolger standen an, das ist bei den Norwegern dann keine große Überraschung, dass es mit den Leistungen auch weitergeht. Es war kein Fünffachsieg, unter anderem hat sich Quentin Fillon-Maillet auf Platz 3 noch dazwischen die Norweger geschoben, also ein bisschen was wurde da aufgelockert. Söderholm Lagreit hat das Ganze gewonnen vor Johannes Tinius Bø. Wobei Fillon-Maillet und Bø natürlich auch kleine Kugeln geholt haben, also da haben sich die Leute das ein bisschen unter sich ausgemacht, aber ehrlicherweise, die Herrenverfolgung ist sekundär, Benni, wenn wir uns mal das vor Augen führen, was dann in der Frauenverfolgung passiert ist, denn da hat sich der Spieß zugunsten der Französin umgedreht.
Ja, so ist es, denn Jean Monod konnte tatsächlich eine Antwort finden auf diesen hauchdünnen Verlust des ersten Platzes im Wettbewerb zuvor, gewinnt jetzt auch durchaus mit einem Abstand von 22 Sekunden deutlich vor Elvira Öberg und Lena Hecki-Groß, die Schweizerin, die also diese wunderbare Woche von ihr noch fortsetzt. Und kann sich damit tatsächlich auch sogar die Weltcup-Gesamtführung zwischenzeitlich zurückschnappen, weil Franziska Preuß eben aufgrund dieser 3 Fehler, 2 davon im vorletzten Schießen, nur auf Rang 5 landete. Und ja, das Ergebnis bedeutete dann vor dem letzten Rennen der Saison, also vor dem großen Massenstarttag am Sonntag, 5 Punkte Vorsprung für Lucien Monod vor Franziska Preuß. Wie gesagt, spannender hätte man es nicht vorstellen können. Und so geht man in diesen Finaltag dieser Saison unfassbar. Wir gucken natürlich auch nochmal kurz auf die anderen Ergebnisse aus deutscher Sicht. Da war nicht viel dabei, Anna Weidel auf 23. Das war es dann auch schon in den Top 30. Und genau, so viel hier zur Verfolgung.
Die unprofessionellen Recherchen haben ergeben, dass Amy Berserker einmal schon auf einem Einzelpodest auf Platz 3 gestanden hat. Aber ich kriege gerade nicht raus, wann das gewesen ist. Genau, wir machen aber weiter mit dem Showdown am Sonntag. Zuerst das sportliche Highlight und danach das emotionale, würde ich sagen, so wie es in der Chronologie auch war. Am Sonntag gab es ja das erwartet enge Rennen zwischen Lujan Mournaux und Franziska Preuß bis nach der Ende der Laufrunde mit der Linkskurve rein in den Stadion in der Nähe des Schanzenareals, dann Lujan Mournaux die Innenbahn nimmt im Vergleich zu Franziska Preuß, allerdings dann zu Sturz kommt, ohne dass die Deutsche sie beeinflusst. Also es war jetzt kein Geschubse und dann ist Lujan Mournaux in den Schnee gefallen, aber schlussendlich ist das eben der Grund dafür, hinten die Schleife noch hinterm Schießstand lang zu laufen. Franzi Preuß gewinnt diesen Massenstart, das ist aber am Ende auch egal, die hätten auch als weiß ich nicht, 7. und 11. ins Ziel kommen können, aber so ist natürlich noch schöner. Franzi Preuß gewinnt am Sonntag und gewinnt das erste Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup. Sie ist die 6. deutsche Gesamtweltcup-Siegerin, die große Kugel holt. Am Ende wird Lujan Mournaux 3. und das Erste, was sie sieht, als sie ins Ziel kommt, ist eine sie tröstende Franziska Preuß. Und das ist das Größte, was wir an diesem Tag sehen konnten.
Ja, definitiv. Das waren echt emotionale Bilder und natürlich, am Ende will man so wahrscheinlich auch nicht seinen Gesamtweltcup feiern, wenn die direkte Kontrahentin kurz vor Ende noch stürzte. Aber da hatte man jetzt einfach das nötige Glück am Ende auf der eigenen Seite. Und das ist ein Glück, was Franziska Preuß in ihrer Karriere nicht immer hatte. Deswegen umso schöner, dass es so versöhnlich für sie endet, diese unfassbare Saison für sie, dass sie jetzt ganz oben landet und die beste, konstanteste Athletin der Biathlon-Welt aktuell ist. Sehr emotionale Bilder. Das Team um sie rum hat ja auch dementsprechend gefeiert. Und schön, dass es übrigens auch nicht das Letzte ist, was wir von ihr sehen werden. Sie macht ja auch bis Olympia noch weiter. Das heißt, wir sehen sie auch nochmal bei Olympischen Spielen. Hoffentlich geht da auch noch was. Und Lujan Mournaux ist ja auch noch 5 Jahre jünger als Franziska Preuß. Das heißt, in der nächsten Saison wird neu angegriffen, würde ich sagen.
Was hättest du denn vor 3 oder 4 Jahren gesagt, wenn ich dir hier gesagt hätte, Franzi Preuß holt den Gesamtweltcup im Biathlon? Ich hätte es nicht geglaubt irgendwie.
Ich glaube, vor 4 Jahren war das auch absolut illusorisch. Dazwischendrin war auch echt, waren auch keine Top-Ergebnisse da. Vor 4 Jahren war sie, glaube ich, auch angeschlagen. Nein, sie galt immer als so ein bisschen der Pechvogel im deutschen Team und deswegen, wahrscheinlich hätten wir beide sie für verrückt erklärt, hätte sie uns das gesagt. Also wunderbar, 31 Jahre ist ja auch, ich sag mal, wenn nicht jetzt, wann dann, kann man ja auch fragen, ne? Dementsprechend Hut ab.
Ja, sie reiht sich ein in eine Reihe mit Martina Klago 2002, 2003, Kati Wilhelm 2005, 2006, Andrea Henkel 6-7, dreimal Magdalena Neuner 7-8, 9-10 und 11-12 und natürlich zuletzt dann Laura Dahlmeier 2016, 2017. Auch das ja schon wieder 8 Jahre her. Also es wurde Zeit und Franzi Preuß hat es fertiggebracht. Ganz dicke Gratulation also für diesen Gesamtweltcup-Sieger, ein unschätzbarer Erfolg. Und unschätzbare Erfolge haben sich die beiden Bö-Brüder auch gesichert. Johannes Tinius und Tarjei hatten in der Woche so ein bisschen mit Fieber und beide haben so ein bisschen rumgekränkelt, hatte ich nur gelesen. Und man hat sich schon davor gefürchtet, können sie vielleicht an ihrem letzten Wochenende zu Hause gar nicht mehr antreten. Aber keine Sorge, sie sind gelaufen. Wie das Ergebnis am Ende ist, dass Sebastian Samuelsson dieses Rennen gewinnt, ist am Ende komplett egal, weil natürlich alles konzentriert sich auf diesen Bö-Abschied. Stulaholm Leikreit holt sich noch die Massenstartkugel, aber sonst ist das Thema klar beim Männerrennen.
Ja, so ist es. Also Sebastian Samuelsson gewinnt vor Erik Perot und Andres Strömsheim, aber am Ende hat sich niemand für dieses Podest entschieden. Man hat nur darauf gewartet, bis diese beiden wichtigen Figuren des Biathlon Sports im Ziel eintrudeln. Das war eben Johannes Tinius Bö auf Rang 7 mit 4 Fehlern. Und dann war es eben, Tae Bö, der mit Rang 23 ganz entspannt ins Ziel eingetrudelt hat, sich auch echt viel Zeit genommen hat und dieses Rennen ausgekostet hat. Und ja, wie toll ist eigentlich, dass die beiden Geschwister hier jetzt zusammen tatsächlich im Ziel ihre Karriere beenden können. Und ich meine, da gehen ja auch 2 Karrieren zu Ende, David, über die wir echt nochmal sprechen müssen. Ich meine, wir reden hier über 23 Mal WM-Gold von Johannes Tinius Bö und von 5 Olympiasiegen. Übrigens genauso oft auch den Gesamtweltcup gewonnen. Und bei Tae Bö, da denkt man sich immer, der Mann läuft ja immer. unter dem Radar, auch wegen seines Bruders, der einfach um Längen erfolgreicher war. Aber selbst Taiyebö war dreimal Olympiasieger und hat 12 WM-Titel gewonnen. Also wir reden hier über echt zwei Giganten des Biathlonsports und der Sportwelt generell.
Ja, und Taiyebö ist ja auch noch Unlängen länger dabei. Also ich meine, seine erste olympische Medaille hat er 2010 in Vancouver in der Staffel geholt und auch in Chanty-Mansijsk 2011 schon 5 Medaillen bei den Weltmeisterschaften gelaufen. Da hatte die großen Erfolge von seinem Bruder Johannes Tinnis ja noch 4 Jahre Zeit. Also für mich ist Taiyebö irgendwie im Kopf immer noch so ein bisschen über Johannes Tinnisbö. Das liegt aber vielleicht einfach daran, weil er so lange präsent war. Aber die Dominanz, die Johannes Tinnisbø in seiner Karriere an den Tag gelegt hat, war natürlich schon, suchte seinesgleichen, gab es so nie und kann man gar nicht hoch genug hängen. Und in Kombination eben mit den Ergebnissen, die sein Bruder eingefahren hat, ist das eben das Größte, was wir im Biathlonsport in den letzten 15 Jahren gesehen haben. Wenn wir jetzt mal den Beginn von Taiyebös Karriere mitnehmen, Emil Hegle-Svensson, Ole Einar Bjørndalen, das waren so große Namen im norwegischen Biathlon, aber das, was die beiden abgerissen haben, ist nochmal auf einem ganz anderen Stern.
Absolut, und so werden wir die beiden auch in Erinnerung behalten. Da geht ja auch wieder ein Stück Geschichte, auch ein Stück unserer Sportgeschichte. Wir erinnern uns natürlich auch gerne noch an diese Zweikämpfe zurück mit Marta Foucault, zwischen Johannes Tinnisbø und Foucault, das war ja auch echt packende Duelle in Teilen und so werden die beiden, wie gesagt, uns in Erinnerung bleiben.
Ja, und dann kann ich euch nochmal kurz einen Abriss geben, wie das jetzt im Gesamtweltcup aussieht. Also ist klar, bei den Frauen gewinnt Franziska Preuß, bei den Herren gewinnt Stula Holm-Legreit. In der Sprintwertung ebenfalls Franziska Preuß mit der kleinen Kugel. Johannes Tinnisbø sichert sich diese Wertung. Im Einzel hat Luja Monod dann eine kleine Kugel, die sie mit nach Hause nehmen kann. Stula Holm-Legreit gewinnt das bei den Herren. In der Verfolgung ebenfalls die Französin und Legreit bei den Herren. Im Massenstart Franzi Preuß mit der kleinen Kugel, hatten wir bereits angesprochen, auch Legreit hier. Also personell eng, aber durchaus ein bisschen Variabilität drin. In der Staffelwertung Frankreich bei den Frauen ganz vorne mit dabei und Deutschland auf Platz 4. Bei den Männern ist es ganz genauso. Und dann haben wir natürlich auch noch die Nationenwertung, auf die man, die Mixedwertung. Schweden ist da ganz vorne, das ist sonst selten der Fall. Und in der Nationenwertung bei den Frauen Frankreich auf 1, Deutschland auf 3 und bei den Männern Frankreich auf 1, vor Norwegen, auch das ein enges Rennen bis zum Schluss gewesen und Deutschland auf Platz 4. So, Benni, Biathlon-Saison, vermisst es schon? Oder Pause jetzt erstmal?
Machen wir einen Strich drunter. Nee, es war jetzt gegen Ende echt nochmal spannend. Irgendwie gab es für mich in dieser Saison weniger Downer oder Wochenenden, wo man dachte, komm, jetzt reicht's mir. Auch weil es eben bis zum Ende spannend war. Aber ja, davon kann man sich jetzt erstmal erholen, finde ich auch.
Weiter geht es am 29. November 2025 um 13.30 Uhr mit der 4x6 Kilometer Damenstaffel. Aber wir werden sicherlich im Sommer wieder über das ein oder andere Sommerbiathlonrennen reden, wenn wir nicht wissen, wie lange ist es noch, können wir mal wieder über Biathlon sprechen. Genau, das also die Biathlon-Saison 2024-25 bei On The Pitch. Und weiter geht es gleich mit dem Finale im Skispringen und im Langlauf unter anderem. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder in Take Nummer 2 mit Skispringen und Langlauf. Beides fand in Lahti statt an diesem Wochenende. Für die Skisprungherren war es noch nicht das Saisonfinale, da geht es natürlich noch nach Planica. Aber alle drei anderen Aspekte müssen wir natürlich hier besprechen. Wir steigen also ein mit dem Saisonfinale der Skispringerinnen in Lahti. Donnerstag und Freitag wurde da bereits gesprungen. Fragt uns nicht, wieso, aber es ist eben so gewesen, Benni. Und wenn wir uns jetzt mal wieder vor Augen führen, okay, uns sagt jemand vor 2 oder 3 Jahren, wir haben 2 Deutsche in den Top 3 des Gesamtweltcups, würden wir wahrscheinlich nicht mal unbedingt Nein sagen. Aber dass am Ende Selina Freitag vor Katharina Schmid steht, auf Platz 2 und Platz 3, das hätten wir, glaube ich, nicht mit Ja beantwortet.
Na, das stimmt auf jeden Fall. Man hätte vielleicht damals auch schon gesagt, das Potenzial war bei ihr wahrscheinlich damals schon am größten von denen, die sich hinter damals noch Katharina Althaus bewegt hatten. Aber ja, das ist sensationell. Man kann sie ja mittlerweile wirklich Miss Platz 2 nennen, weil wie oft dieser zweite Platz da jetzt in den letzten Monaten bei Rom kam, auch wegen einer gewissen Nika Preutz, das ist unfassbar. Was aber erstmal positiv ist, weil es einfach ein riesen Fortschritt ist zur letzten Saison oder auch zu den letzten Jahren. Und dieses Bild setzt sich ja auch an diesem Wochenende gegen Ende der Saison fort damit, weil Selina Freitag wird auf der Großschanze am Samstag tatsächlich Zweite hinter Nika Preuß. Donnerstag und Freitag, Entschuldigung. hinter Nika Preuß und die Kanadierin Alexandria Lutit auf einem starken dritten Platz und Katharina Schmid landete auf einem siebten Platz. Ich würde auch sagen, konstante Saison von ihr. Es war jetzt nicht die Weltcup-Siegersaison wie jetzt in der vergangenen Saison oder in den vergangenen Jahren, aber dennoch gute Saison.
Ja, und eben das auch macht's aus, dass die Deutschen am Ende den Nationencup holen, weil eben Nika Preuß natürlich hier stellenweise 30 Punkte Vorsprung hat, aber eben dahinter manchmal nichts kommt. Und bei den Deutschen, also klar, Ima Klinets wird am Freitag Dritte, aber wenn die Deutschen eben geballt sich da in den Top Ten bewegen, was jetzt an dem Wochenende auch nicht immer komplett der Fall war, ist es eben dann schon so, dass man den Nationencup nach Hause geholt hat. Und das war dann, glaube ich, dann doch schon eine ganz wichtige Nachricht, auch für das DSV-Team am Ende 522 Punkte Vorsprung vor Norwegen und Österreich, Slowenien in dieser Wertung sogar nur auf Platz 4. Also das ist sehr, sehr stark, dass eben diese Teamkugel auch zum DSV geht und insgesamt natürlich doch eine durchwachsene Saison, wie ich finde. Natürlich Nika Preuß als die Dominatorin. Wir hatten wieder viele Thematiken mit Ausfällen und Stürzen. Die Jury hat sich nicht immer von der besten Seite gezeigt. Dennoch natürlich hat einmal mehr das Skispringen und auch ja das Skifliegen in Vikersund dafür gesorgt, auch wenn es jetzt leider nur einmal auch wirklich der Fall gewesen ist, dass Frauenskispringen deutlich mehr zugetraut werden kann. Und das hat man in dieser Saison ja auch gesehen, dass die Aufmerksamkeit dann doch auch gerade zum Beispiel bei der WM durchaus deutlich auch auf den Frauen liegt.
Ja, definitiv. Das hat man auf jeden Fall mitgenommen. Du hast schon richtig gesagt, so richtig die Spannung im Gesamtweltcup gab es jetzt am Ende nicht, leider, wegen einer Dominatorin namens Nika Preuß, aber es hat durchaus wieder Spaß gemacht. Was mir auch auf jeden Fall in Erinnerung bleibt und jetzt auch an dem Wochenende wieder so war, ist auch, dass da eine Deutsche war, die dann durchaus auch im Schatten eine gute Saison hinter sich gebracht hat, nämlich Juliane Seifert, die sich ja auch Olympiasiegerin nennen kann, oder? Ja. Tolle Saison, solide. Ich meine, sie ist mittlerweile auch schon 35 Jahre alt und da kann man nur sagen, wirklich gute Saison, konstant in die Top 15 gesprungen, gerade jetzt hinten raus, wirklich sehr solide geblieben und lief natürlich unterm Radar, logischerweise bei den Ergebnissen, die wir von einer Schmid, aber auch eben wie gesagt von Selina Freitag gesehen haben, aber trotzdem echt sehr, sehr gut.
Weltmeisterin, Olympiasiegerin noch nicht.
Es war Weltmeister.
Aber das sogar zweifach, von daher alles gut. Und da müssen wir natürlich trotzdem noch mal ein Wort über Nika Preuß verlieren, die in dieser Saison 15 Weltcups gewonnen hat und davon allein am Ende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alle 10 letzten Weltcups dieser Saison gingen an Nika Preuß, was für ein Winter für sie. Das also der Abschied bei den Damen von dieser Weltcup-Saison 24-25. Sind wir natürlich auch gespannt, wie das nächstes Jahr weitergeht. Und dann blicken wir natürlich auch auf die Herren. Und da müssen wir nach dem Abschied von Markus Eisenbichler, den wir dann in Planica begehen, auch über einen zweiten Abschied sprechen. Und der ist aus hessischer Sicht natürlich noch schwerwiegender als der von Markus Eisenbichler. Denn unser Nordhesse Stefan Laie hat sein Karriereende bekannt gegeben und jetzt eben in Lahti seine letzten Sprünge gemacht, abgewunken von Jörg Pietschmann, der selbst Stefan Raab einst das Skispringen lehrte. Nun also jetzt der Abschied von unserem Schwalefelder, unserem Willinger, der im Schwarzwald lebt und der dann doch mit WM-Gold im Team, zwei olympischen, einmal Silber, einmal Bronzemedaillen und zwei Medaillen bei den Skiflug-Weltmeisterschaften ein unverzichtbarer Teil im deutschen Skisprungteam der letzten Jahre war. Danke, Steff, hat sicherlich auch Steff Horngacher gesagt.
Hat er sicherlich gesagt, genau. Ja, was natürlich aber noch viel mehr für mich in Erinnerung bleibt, ist dieser Heimsieg, den er eingefahren hat. Er hat ja nur einen Weltcup-Sieg in seiner Karriere geholt, aber den zu Hause in Willingen. Und allein das ist ja schon eine Geschichte, die so, glaube ich, einfach stehen bleibt. Und du hast schon gesagt, er war einfach immer konstanter Teil auch im Team springen, auf den man sich verlassen konnte. Grundsolide, nie der Mann für ganz, ganz vorne gewesen, langfristig, aber du hast ja eben schon vorgelesen, einige Medaillen, insbesondere natürlich im Team geholt, einen Weltcupsieg, jahrelang dabei gewesen, auch sich von dieser Verletzung, von dieser langwierigen Verletzung nicht kirre machen lassen und trotzdem stark zurückgekommen, also tolle Karriere.
Seine besten Saisons 2018, 2019 mit einem dritten Platz bei der Vierschanzentournee, obwohl er bei keinem Springen auf dem Podest gestanden hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und 2019, 2020, als er mit der abgebrochenen Corona-Saison am Ende einen sechsten Platz in dem Gesamtweltcup nach Hause geholt hat. Also Stefan Laie, wahre Legende und nicht nur Hessens Sportler des Jahres, sondern mehrfach prämiert natürlich auch mit dem On-the-Pitch-Herzens-Award. Also Stefan Laie, so. Da geht ein lokaler Sportheld. Ich glaube, das kann man schon mal so formulieren. Und so dann gab es auch lokale Sporthelden, Benny in Lahti, denn es haben sich keine geringeren als Vorspringer die Blöße gegeben als Janne Ahonen und Toni Niemin. Der eine betrunken 2005 auf 240 Meter gesegelt und der andere ja mit dem ersten Sprung überhaupt über 200 Meter. Die beiden sprengen noch fröhlich vor sich her. Das war auch ein ganz besonderes Event an diesem Wochenende.
Ja, das war brutal. Und gerade Janne Ahonen, wo du wirklich dachtest, ist der ja noch konkurrenzfähig, schmeiß den doch noch mal rein. Ich glaube, der eine ging über auf die 115, 118 oder so, wo du dachtest, da geht doch noch was. Also, Hut ab. Ich meine, wir reden hier wirklich von Leuten eines höheren Semesters, gerade bei Janne Ahonen, bei dem, du hast den Alkohol schon angesprochen.
Hallo.
Ja, was denn?
Du musst jetzt sicher alle Finnen unter Generalverdacht stellen.
Ich rede von Janne Ahonen. Das ist, da kann man es wohl nicht anders sagen. Dass er dennoch immer noch dazu in der Lage ist. Da sieht man aber auch, was der Mann einfach für ein Talent ist und war. Ich meine, die Finnen, die haben ja jetzt auch kein so stabiles Team. Warum nicht nochmal versuchen, oder?
Naja, Noriaki Kasai macht sich über das Alter lustig, denn der Herr so Ahonen ist ja auch erst jüngliche 47 Jahre alt.
Da geht noch was.
Ja. Das ist auf jeden Fall möglich, gucken wir mal. Das war so die Randnotiz, aber sportlich wurde es natürlich bei den Herren auch und da blicken wir natürlich auch blitzschnell noch auf die Ergebnisse, denn das ist auch keine ganz uninteressante Geschichte, nämlich gleich im ersten Wettbewerb am Samstag ist es Paweł Wącek, der das erste Einzelpodest seiner Weltcup-Karriere holt. Der Pole hinter Ancel Aniszek und Stefan Kraft, dem Österreicher, auf einem sehr, sehr starken dritten Platz vor Manuel Fettner, Philipp Raimund und Andi Wellinger landen auf 5 und 6 und Paweł Wącek belohnt sich dann endlich auch mit einem guten Einzelresultat.
Ja, ganz genau. Die einzige Hoffnung aus polnischer Sicht, auch in diesem Winter, kann man glaube ich durchaus sagen, der große Schritte nach vorne gemacht hat und das jetzt auch mal mit einem Podest bestätigt hat. Aber auch sonst, Manuel Fettner auf 4, 0,6 Punkte hinter Paweł Wącek. Also da vorne war alles sehr, sehr knapp dabei und direkt dahinter dann ja auch die ersten beiden Deutschen mit Philipp Raimund mit einem schönen fünften Platz und Andi Wellinger auf einem guten sechsten Platz. Also ich glaube, das kann man aber auch als Fazit des Wochenende generell bei den Männern sagen. Da war zwar kein Podest dabei, aber gegen Ende noch mal raus eine gute Teamleistung.
Genau, am Sonntag gab es noch ein super Team, Slowenien, Österreich, Japan out auf dem Podest. Das deutsche Team bestehend aus Philipp Raimund und Andi Wellinger eben auf Platz 4. Und wer es nicht gesehen hat, der schaut sich gerne nochmal den letzten Sprung und das Drumrum von Stefan Laie am Samstag an. Und dann sind wir natürlich gespannt auf Planica, das traditionelle Saisonfinale bei den Herren. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Und dann machen wir schnell beim Langlauf weiter, denn da wurde in Lahti auch Geschichte geschrieben. Und zwar durchaus bemerkenswerte Geschichte durch Koleta Rydzek, die ihren ersten Weltcupsieg feiern konnte. Und das kam wirklich total überraschend. Sie gewinnt am Freitag den Sprint und wird natürlich, wie es auch bei dem Erfolg letztes Jahr von Johannes der Fall war, von ihrem Bruder im Ziel willkommen geheißen. Was für ein Erfolg.
Ja, Wahnsinn. Unfassbare Geschichte. War ja auch wirklich spannend hinten raus. Man hatte kurz gedacht, dass es tatsächlich ja, vielleicht für Bronze reicht, aber dass sie dann auf der Zielgeraden oder auf den letzten Metern, auf der Schlussrunde tatsächlich zum Sieg fahren konnte, das hätte jetzt wirklich niemand gedacht. Hut ab, Koletta Rydzek, aber es ist ja auch David nicht die einzige Geschichte, die uns jetzt hier im Langlauf an diesem Wochenende begleitet hat, denn wir reden ja jetzt auch von einer Deutschen, die erstmalig im Gesamtweltcup auf dem Podest landet und es handelt sich hierbei um Viktoria Kahl. Es hat noch nie eine deutsche Athletin im Langlauf jemand unter die Top 3 im Gesamtweltcup geschafft. Das war historisch.
Absolut. Jessie Diggins gewinnt diese Wertung. Viktoria Kahl ist auf Platz 2, Kerttu Niskanen aus Finnland auf Platz 3. Am Ende sichert sich Viktoria Kahl auch noch in der Distanz-Spezial-Weltcup-Wertung, also da, wo es die kleine Kugel zu gewinnen gibt, die auch an Jessie Diggins geht, Platz 3. Das ist richtig, richtig stark. Und die Sprintwertung gewinnt Jasmi Joensuu aus Finnland, die im Gesamtweltcup auf Rang 9 rangiert. Aber sportlich gesehen müssen wir natürlich auch noch darüber sprechen, dass unter der Woche auch noch Weltcups ausgetragen worden sind. Das hatte ich ja letzte Woche bereits angerissen, dass es noch die Weltcups in Tallinn gibt, eben einer der wenig verbliebenen Sprint-Weltcups, so einfach, wo man durch die Stadt läuft. Da konnten Kläbo und Fähndrich gewinnen. Das soll an dieser Stelle natürlich nicht unerwähnt bleiben. Und dann hatten wir natürlich die Rennen in Lahti, die Sprints haben wir bereits angesprochen, Koletta Rydzek mit ihrem ersten Weltcup-Erfolg, auch Viktoria Kahl kommt ins Halbfinale, sehr stark noch zudem von ihr, Kläbo gewinnt den Sprint, das ist glaube ich keine große Überraschung und dann hatten wir noch einen Teamsprint und da gab es gleich den nächsten deutschen Erfolg, denn Laura Gimler und Koletta Rydzek gewinnen das ganze Ding vor Schweden und der Schweiz, die sich im Fotofinish gegen Norwegen durchsetzen, also das ist mal wieder Peter Schlickenrieder Masterclass, bei den Herren landet das Sprint-Duo auf Platz 7 und dann hinten drauf ja noch die klassischen 50-Kilometer-Rennen, nachdem es ja bei der WM die Freistil 50er gab und da, ja, muss man sagen, eine alte Bekannte hat zugeschlagen, Therese Johaug mit über einer Minute Vorsprung beim letzten Saisonrennen und Johannes Hörsfurt-Klebo bei den Herren auf der 1, während wir uns über einen starken 7. Platz von Friedrich Mauch freuen.
Ja, ganz genau, also hinten raus norwegische Dominanz auch im Langlauf, aber aus deutscher Sicht, ja, wieder ein bisschen Historie zu feiern, eine neue Weltcup-Siegerin, wie gesagt, dieser 3. Platz im Gesamtweltcup von Viktoria Kahl. Jetzt noch der Teamerfolg im Duo mit Gimler und mit Kahl. Mit Rydzek, tut mir leid. Hut ab. Also, was eine Saison. Hat richtig Bock gemacht im Langlauf wieder. Es sind so viele Wettbewerbe, dass am Ende, trotzdem bleibt am Ende einiges über, was man sich, glaube ich, auch noch über den Sommer merkt, oder? Also, war wieder eine. Man macht Tippelschritte Stück für Stück nach oben als deutsches Langlaufteam. Ich glaube, die Richtung stimmt wie in keiner anderen Wintersportart so sehr bei dem deutschen Team.
Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, das, was Manny gerade gesagt hat, weil da steckt ganz viel Wahrheit drin.
Oder?
Und das muss die deutsche Öffentlichkeit auch mal so langsam erkennen, was das Langlaufteam da seit Jahr und Tag eben ja einen Aufwärtstrend hinlegt. Aller Ehren wert, wirklich. Friedrich Moch, er wird 12. im Gesamtweltcup, 11. im Distanzweltcup und aus der deutschen Sicht haben wir natürlich auch noch mit Platz 20 von Jan Stölben in der Sprintwertung jemand, der sich da ganz gut schlägt. Also auch das soll an Gesamtplatzierungen nicht unerwähnt bleiben. Das war also auch die Langlaufsaison 24-25. Die Skispringerinnen haben wir ins Ziel gebracht und dann machen wir jetzt eine kurze Pause und dann machen wir das gleiche auch noch mit der nordischen Kombination und fast mit dem Skialpin. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit nochmal Lahti. Diesmal die nordische Kombination. Die Damen haben sich in Oslo ja bereits verabschiedet mit dem Gesamtweltcup-Sieg für und von Nathalie Armbruster und jetzt sind die Herren der Schöpfung an dem letzten Weltcup-Austragungsort angekommen. In Lahti gab es noch einmal einen Sieg für Johannes Lampater und nochmal für Johannes Lampater, nachdem ja an diesem Wochenende eine neue Ära in der nordischen Kombination eingeläutet wurde, nämlich die Post-Rieber-Ära aus deutscher Sicht mit folgenden Top-Ergebnissen. Einmal Platz 3 bis Platz 6 am Freitag, Schmid, Geiger, Tannheimer und Weber und Julian Schmid, der am Samstag dann sogar noch Platz 2 holt, aber die überstrahlende Geschichte ist natürlich der Gesamtweltcup-Sieg für Vinzenz Geiger, den wir bereits seit dem letzten Wochenende feiern dürfen.
Ja, definitiv. Wir haben ja schon, das hatte sich dann ja schon letzte Woche angekündigt, als ja Magnus Rieber tatsächlich seine Karriere daheim beenden wollte. beim Heimweltcup. Ja, und plötzlich stand der Gesamtweltcup-Sieger Vincent Geiger aus deutscher Sicht fest. Etwas überraschend für ihn. Er wird sich nicht minder darüber freuen trotzdem. Ja. Und ihm wird es ziemlich egal sein. Aber ja, es ist einfach eine tolle Geschichte. Auch hier im es ist nicht die Golden Generation der nordischen Kombi, wie wir sie kannten, um Erik Frenzel, Johannes Rützek und Co. Aber es ist eine Generation, die sich, glaube ich, dahinter gerade auftut, die durchaus mehr als konkurrenzfähig ist. Wenn man sich jetzt auch diese Ergebnisse am letzten Wochenende anschaut, die sprechen ja eine ähnliche Sprache. Wir reden wieder über zwei Podestplätze von Julian Schmid. Wir reden von guten Ergebnissen von Vincent Geiger, von Terence Weber, aber eben auch von Wendelin Tannheimer, der sich da jetzt auch so langsam vorne reinsetzt.
Genau, und dann können wir natürlich auch gerne nochmal die anderen Platzierungen im Gesamtweltcup angucken. Natürlich ist Vincent Geiger am Ende vorne, Vorjahr Magnus Rieber, Julian Schmid belegt am Ende Platz 4 im Gesamtweltcup, Johannes Rützek belegt Platz 9, auch das muss man sich mal wieder vor Augen führen, welcher Generation er ja eigentlich angehört, und das ist ja schön, dass er eben noch da vorne mit dabei ist, und Wendelin Tannheimer sichert sich Platz 11 in der Gesamtwertung. Manuel Feist wird 13., Terence Weber 16., David Mach 17., also da sind doch viele eben jetzt in die Top 20 im Gesamtweltcup reingelaufen, das ist sehr, sehr erfreulich, zudem eben auch, dass man auch die Nationenwertung holt, vor Österreich, vor Norwegen, vor Finnland und natürlich auch vor Frankreich und Japan, die ja durchaus auch die einzelnen Erfolge vorweisen können, oder Estland, die auf Platz 7 landen, aber ja eben nur so anderthalb Top-Athleten vorne drin haben, also auch hier weiterhin gute Leistung, auch unter Neubundestrainer, inzwischen darf man ihn dann auch so nennen, Erik Frenzel. Also auch hier die nordische Kombination beschließt eine Saison, die hoffentlich ihre Nachwirkungen hat, denn da geht es ja ums große Ganze, Benni.
Ja, immer noch geht es ums große Ganze. Ja, man kann nur hoffen, wir drücken ja schon seit Anfang der Saison spätestens die Daumen, machen uns große Sorgen, und dennoch hat diese Saison halt wieder gezeigt, warum es diese Sportart braucht. Es war wieder eine sehr, sehr spannende Saison, es hat viel Spaß gemacht. Es gab packende Rennen, es gab Athleten, die sich abgesetzt haben. Wir haben aus deutscher Sicht natürlich über Natalie Armbruster schon breit gesprochen, und jetzt reden wir eben sogar noch über einen anderen Weltcup-Gesamtsieger. Was soll ich dazu noch sagen? Wir hoffen einfach, dass es weitergeht.
Kirsty Coventry macht das Richtige.
So, genau. So muss zum Start direkt mal. Was, genau.
Ja, richtig. Einfach mal gut loslegen. Und dann kommen wir zum nächsten Weltcup-Finale, das allerdings noch nicht ganz vorbei ist, bisher so ein bisschen, ja, Wetterpech hat. In Sun Valley ist nicht nur die Sonne am Schein, sondern mitunter auch so das schlechte Wetter unterwegs. Von daher wurden einige Abfahrtstrainings abgesagt, auch die Abfahrtswettbewerbe selbst. Am Ende haben wir zwei Super-Gs stehen und eben jetzt am Dienstag die Riesenslalom-Rennen der Frauen, und dann geht das Ganze bis an den Donnerstag, wo beide Slaloms stattfinden sollen. Das also das Weltcup-Finale in Sun Valley. Natürlich haben wir trotzdem zwei Ergebnisse zu besprechen, und wir starten mal kurz bei den Herren, weil das vergleichsweise unspektakulär ist. Lukas Feuerstein holt das Ganze, Raphael Haase auf Platz 2, Franjo van Almen auf Platz 3. Weltcup-Debüt übrigens für den Deutschen Benno Brandis, gleich beim Weltcup Finale leider nicht ins Ziel gekommen, aber die Geschichte des Wochenendes ist ein bestimmter Podestplatz bei einem Heimrennen, Benni.
Ja, wir reden irgendwie sehr, sehr häufig über die, ich weiß nicht, über Routiniers, und so müssen wir jetzt wieder über jemanden sprechen, der auch schon die 40er-Marke geknackt hat, nämlich Lindsay Vonn, die ja ihr Comeback gefeiert hat in diesem Winter. Und was soll ich sagen? Es reicht mit 40 Jahren, das erste Mal seit 7 Jahren übrigens wieder, für einen Podestplatz. Platz 2 hinter Lara Gut-Bahrami gab es zu feiern im Super-G, Federica Brignone auf 3, aber das ist uns jetzt mal sowas von egal. David, findest du dafür noch Worte? Also wie gesagt, das letzte Podest im März 2018 in Åre in Schweden im Super-G, da war es ein dritter Platz. Also was für eine Geschichte.
Also ich dachte tatsächlich zwischenzeitlich, dass es schon wieder vorbei sei. Also sie hat sich ja das ein oder andere Top-10-Resultat gesichert. Dann ist sie Vierte geworden in St. Anton, und dann ja dieser komische Sturz, wo sie dann erstmal pausieren musste und wo das Comeback dann erstmal nicht gelang oder sie dann ja doch mit hinteren Resultaten wieder einstieg. Und jetzt eben Platz 2 zum Saisonfinale. Das macht doch nochmal Spaß, wenn sie sich vor Augen führt, dass ja auf ihrer Lieblingspiste in Cortina nach Olympia dann Schluss sein soll. Vielleicht wenn sie im Sommer richtig gut mit dabei ist, dann kann sie da nochmal ordentlich was zulegen. Und diese Rennen jetzt beim Heimweltcup natürlich auch schön, auch für den Ort selber, weil da gab es ja so auch zum Beispiel noch keine Speedrennen und der Weltcup-Austragungsort so auch eine neue Geschichte und das ist natürlich die beste Werbung für diesen Ort, das muss man natürlich auch noch dazu sagen, wenn der Lindsay Vonn zu Hause auf Platz 2 fahren kann.
Ganz genau und dazu kommt übrigens auch noch was Neues Historisches für sie, denn sie ist damit übrigens jetzt die mit Abstand älteste Skirennläuferin auf dem Podest in der Weltcup-Geschichte. Also auch das kann sie sich jetzt noch an ihr Gewehr heften, wie man so schön sagt. Sie sagt auch selbst, es war eine harte Saison, in der die Leute sagten, ich könne es nicht, ich sei zu alt, ich sei nicht mehr gut genug. Was soll ich sagen? Ich glaube, an diesem Wochenende hat sie es gezeigt. Sie ist noch gut genug, sie ist mehr als konkurrenzfähig und ja, wir freuen uns jetzt schon, wenn wir sie hoffentlich sehr bald wiedersehen.
Ja, genau, so wird es kommen. Und dann haben wir eine, die wir nicht wiedersehen, zumindest nicht im aktiven Leistungssport. Die Meldung kam letzte Woche, also den Gesamtweltcup im Ski Alpin beleuchten wir ausführlich in der nächsten Woche, wenn dann alle Rennen vorbei sind, wobei dann die meisten Entscheidungen ja auch schon angedeutet sind, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Wir blicken nochmal auf den anderen Wintersport, Benni, denn Claudia Pechstein hat ihr Karriereende angekündigt. Keine große Überraschung, da der Prozess rund um diese Dopingvorwürfe ja dann beendet worden ist, hat sie infolgedessen ihre Karriere geendet. Sie wird jetzt unter anderem im Bundesleistungszentrum in Insel weiterarbeiten. Sie ist natürlich weiterhin, und das bleibt ihr auch, egal was man sagt, die nach Nathalie Geisenberger erfolgreichste deutsche Olympionikin mit zahlreichen olympischen Medaillen, 9 Stück an der Zahl, die WM-Medaillen, das befindet sich in Zahlen, die ich zählen kann, während du deine Replik gibst.
Ja, wenn man darauf schaut, Pechstein hat 1991 ihr Debüt im Weltcup gegeben, das sind jetzt mittlerweile 34 Jahre. Hut ab, was sie in diesen 34 Jahren alles so erreicht hat. Ich meine, wir reden hier von 9 Medaillen, glaube ich, bei Olympia, 5-mal dann am Ende sogar hat es zu Gold gereicht. 6-mal Weltmeisterschaftsgold, zig Weltrekorde, also da kam einiges zusammen in ihrer Karriere und bis ins hohe Alter lief sie ja auch wirklich auf höchstem Niveau auf. Ich meine, selbst in Peking zu 22 im Massenstart holte sie noch einen starken 9. Platz mit 50 Jahren damals schon, also bis zum Ende tatsächlich, oder viel zu lange muss man ja auch fast schon sagen, die beste Deutsche auch noch gewesen, das muss man auch dazu sagen, da kam wenig nach, jetzt muss eben was nachkommen, das heißt, vielleicht ist es jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um abzugehen und zu sagen, ich mache an meine sensationelle Karriere einen Haken dran.
Ja, auf jeden Fall. 42 Medaillen bei Weltmeisterschaften sind es geworden, unter anderem ja nochmal Silber bei den 5000 Meter 2017. Also das sind tatsächlich dann nochmal Zeitumfänge gewesen, die man sich so, glaube ich, kein zweites Mal vorstellen kann. Genau, und dann haben wir noch eine Kurzmeldung vom Snowboard bzw. Skicross. Da gucken wir dann auch in der nächsten Woche nochmal raus drauf, was die letztendliche Medaillenausbeute bei der WM in St. Moritz geworden ist. Das haben wir bereits angesprochen, dass die stattfindet. Die ein oder andere haben wir schon aus deutscher Sicht, unter anderem eben für Müller und Meyer, die einmal Silber, einmal Bronze geholt haben. Aber auch das gucken wir uns nächste Woche nochmal an, weil der Wintersport eben diese Woche so viel Geschichten hatte, dass wir da jetzt natürlich auch den anderen Sporten runterkriegen wollen. Genau deswegen machen wir jetzt unsere Pause und dann geht's schnell weiter mit allem anderen, was nicht in Schnee und Eis stattfindet. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück, Benni, und melden uns wieder nach einer kurzen Unterbrechung mit allem, was jetzt nicht noch Fußball ist. Und ich würde sagen, wir hauen das alles in einem Take schnell durch und starten mit den Eishockey-Playoffs.
Ja, ganz genau, denn ja, in der DEL stehen ja jetzt schon die Viertelfinals an und sind in vollem Gange. Es gibt einige Matches, die noch sehr knapp sind. Bei zweien steht es aktuell 2-2. Und ein Spiel scheint schon so gut wie entschieden zu sein. Denn die Kölner Haie führen aktuell 3-0 nach 3 Spielen gegen die Fishtown Penguins. Da geht es, ich glaube heute
Abend,
tatsächlich.
19:30.
Genau, 19:30 in Köln um die Wurst und wir können unter Umständen schon den ersten Halbfinalisten gratulieren. Aber sonst, David, alles noch eng.
Ja, absolut. Ingolstadt-Nürnberg 2-2, Berlin gegen Straubing 3-1. Gestern Abend dann in dem vierten Spiel die Berliner den dritten Punkt geholt in Overtime und Mannheim gegen München auch noch 2-2. Da kann es am Dienstagabend in Mannheim dann die nächste Tendenzänderung geben. Schauen wir auf jeden Fall drauf. In der DEL2 haben sich die Kassel Huskies ja ins Halbfinale katapultiert. Weiden ist gegen Krefeld raus, Landshut hat gegen Ravensburg verloren und Dresden zieht gegen Rosenheim in die nächste Runde ein und das Halbfinale Halbfinale steht jetzt eben fest. Das Ganze startet am Freitag. Kassel gegen Dresden und Krefeld gegen Ravensburg. Ravensburg ist übrigens die Hoffnung für die DEG, dass man nicht aus der DEL absteigt, weil Ravensburg eben mutmaßlich keine Erstliga-Lizenz beantragen wird, so wie ich das verstanden habe. Die Chancen stehen also 3:1. Gucken wir mal. Aber wir hoffen natürlich auf die Nordhessen und die Kassel-Huskies wollen aufsteigen. Wie es läuft, hört ihr hier bei On The Pitch. Und dann machen wir mit Nordhessen gleich weiter, allerdings nicht ganz so erfolgreich, leider. Denn die MT Melsungen hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga verloren und kommt so langsam auf dem Weg zur Meisterschaft, die mitunter ja manche schon beschrien haben, doch so ein bisschen ins Wackeln, jetzt nur noch Tabellendritter.
So schnell kann es gehen. Genau, die MT hat in Hamburg gespielt, 32-42 am Ende, deutliche Auswärtsniederlage. 42 Gegentore ist für den Handball auch wirklich brutal, gehört zur Wahrheit dazu. Während die direkten Konkurrenten aus Hannover und eben auch die Füchse Berlin erfolgreich waren. Die Füchse im Topspiel gegen den SC Magdeburg, 33-30 in Magdeburg konnten sie das Spiel für sich entscheiden. Und Hannover-Burgdorf gewinnt 36-35, hauchdünn gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also ja, das wird jetzt richtig, richtig spannend. Wir haben da jetzt ja zwei Teams mit 37 Punkten, mit den Füchsen und Hannover. Und Melsungen direkt dahinter mit 36 Punkten. Dahinter kommt dann auch schon direkt Kiel. Die mussten federn lassen in dieser Woche. Das wäre es noch gewesen, dann wären die auch noch vorbeigezogen. Aber ja, die haben tatsächlich gegen Flensburg-Handewitt 33-36 verloren. Aber wieder in dieser Woche einige Topspiele gehabt, wenn man so drüber guckt. Und um die hessischen Teams natürlich zu vollenden, immerhin für ein Team lief es bisher jetzt an diesem Wochenende gut. Die HSG Wetzlar gewinnt 30-26 gegen Göppingen und kann sich damit ja wahrscheinlich endgültig Fragezeichen in Richtung Mittelfeld orientieren.
Ja, Sieg gegen den Tabellennachbarn, erster Heimsieg seit dem Kiel-Gewinn vor der Länderspielpause. Also ich glaube, wir waren jetzt über einen Monat zu Hause sieglos, deswegen wichtig für das Team von noch Trainer Frank Carstens, da im Tabellenmittelfeld ein bisschen nachzulegen, jetzt an Eisenach ranzukommen auf 3 Punkte und den Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern. Das war auf jeden Fall ganz wichtig. Ansonsten hast du es richtig angesprochen, natürlich auch das 4. Mal in Folge, dass Flensburg das Derby im Norden gegen Kiel gewinnt. Und bei den Melsungern, ja, Personalie Felix Danner würde da nicht rumlaufen, wenn die Personalprobleme nicht da wären. Also hoffen wir auch da auf Besserung. Jetzt in dieser Woche geht es für die Melsunger gegen den THW zu Hause. Das wird natürlich auch keine leichte Aufgabe. Gucken wir drauf. Und die Wetzlarer sind bereits am Donnerstag schon wieder gegen Gummersbach gefordert. So, eine Sekunde noch für das internationale Geschäft, während ich euch sagen kann, dass die Frauennationalmannschaft eine leichte EM-Quali-Gruppe unter anderem mit Nordmazedonien, Belgien oder Slowakei oder Slowenien, nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe den Tab gerade geschlossen, weil ich ein bisschen blöd bin und kann euch sagen, dass in der Europapokal-Phase der Herren jetzt das Viertelfinal-Quali-Spiel sowohl für die Füchse als auch für den SC Magdeburg ansteht. Also da geht es weiter im Europapokal und in der European League natürlich dann auch, wenn es die Playoff-Spiele sind, am Dienstag mit Gummersbach gegen Melsungen direkt morgen. Also mitteldeutsches Derby im Kampf um die nächste Runde in der European League. Und dann ganz schnell Formel 1, Benny. Da müssen wir aber auch nochmal kurz andächtig werden, denn Eddie Jordan ist verstorben. Unter anderem ja auch Teamchef gewesen von Michael Schumacher, aber eben auch Ralf, Damon Hill, Jean Alesi, Rubens Barrichello, Eddie Irvine und Heinz-Harald Frentzen, alle sind für Team Jordan angetreten. Er hat diesen Rennstall gegründet, der bis 2005 an 250 Rennen teilgenommen hat und nun eben ja auch hier eine große Persönlichkeit, die schlussendlich auch an Prostata- und Blasenkrebs erkrankt war und im Alter von 76 Jahren dann gestorben ist, rund um das Rennen in Shanghai in China bekannt geworden ist. Eddie Jordan, ein ganz großer, unter anderem natürlich auch für die frühen Tage des Michael Schumacher.
Ja, ganz genau, einer der frühen Förderer und dementsprechend mit 76 Jahren nun jetzt in Kapstadt verstorben. Und dennoch müssen wir den Weg rüber zum Sportlichen finden. Ich meine, das zweite Wochenende der Formel 1 liegt ja jetzt auch schon hinter uns. Es ging nach China, es ging nach Shanghai. Und zunächst einmal kann man, glaube ich, sagen, dass Oscar Piastri einen Start-Ziel-Sieg einfahren konnte. konstant nach diesem ersten Rennen, was nicht ganz so nach Plan lief für ihn, jetzt mit Rang 1 die erfolgreiche Bestätigung und generell für den McLaren ja ein tolles Wochenende, denn Lando Norris landet auf einem starken zweiten Platz, gefolgt von George Russell im Mercedes und das Team, über das wir aber auch reden müssen, was ja einen bedeutend schwachen Saisonstart hingelegt hat aus diversen Gründen, ist der Ferrari, David, denn beide Wagen wurden nachträglich disqualifiziert.
Ja, unter anderem, weil das Auto zu leicht war, die Bodenplatte zu dünn. Man hat sich im Sprint, das ja das erste Mal in diesem Jahr so ausgetragen worden ist, in diesem Format, ja am Samstag noch ganz gut geschlagen. Hamilton konnte diesen Sprint gewinnen, Leclerc eben nicht. Der wurde Fünfter, trotzdem Punkte eingesammelt jetzt am Sonntag. Allerdings dann Gasly, Leclerc und Hamilton disqualifiziert aufgrund Verstöße gegen das Reglement. Und ja, du hast richtig angesprochen, Oscar Piastri macht sein versemmeltes Heimwochenende wieder gut mit dem Sieg hier am Sonntag. Richtig stark auf jeden Fall, dass wir da eben einige Zettel auf dem WM-Favoritenblatt stehen haben müssen. Natürlich Norris und Verstappen. Bei George Russell müssen wir mal gucken, wenn er die Konstanz so durchfährt und die anderen sich bekriegen, kann das durchaus auch bei ihm noch was werden. Also ja, richtig stark. Und natürlich auch ein ganz dickes Lob an Andrea Kimi Antonelli, der in seinem zweiten Rennen im Mercedes schon wieder in die Punkte fährt und 10 Punkte mitnimmt, jetzt auf WM-Rang Nummer 5 ist. Nico Hülkenberg, keine Punkte eingefahren, aber das ist in dem Sauber, wenn nicht komplettes Chaos passiert, natürlich auch relativ schwierig. Das also Rennen 2 gewesen. Weiter geht es dann Anfang April in Suzuka für die Kalenderfreunde. 6.4. um 7 Uhr dort der Rennstart. Und dann kommen wir zum Tennis, Benny, und da ist ja auch abseits des Sportlichen gerade einiges los. Klagen gegen die großen Verbände, aber sportlich gesehen eben auch schon wieder ein Masters-Turnier.
Ja, es geht gerade Woche für Woche wirklich hoch her. Jetzt aktuell sind ja die Sportlerinnen und Sportler in Miami. Da findet das nächste Masters statt und läuft aktuell auch schon. Aus deutscher Sicht, geschlechterübergreifend nur eine Person dabei mit Alexander Zverev. Der konnte seinen Start auch immerhin schon erfolgreich gestalten. War ja für die zweite Runde logischerweise gesetzt, sogar an 1 gesetzt und schlägt den Briten Fearnley mit 6-2, 6-4, um in Runde 1 souverän einzuziehen. Dort trifft er jetzt auf den Australier Jordan Thompson. Also auch dort deutlicher Favorit und wir werden natürlich ein Auge drauf haben. Bei den Damen gab es wiederum einige Überraschungen bisher auch schon. Wir gehen da nämlich jetzt auch schon ins Achtelfinale. Die Achtelfinals stehen fest. Wir haben unter anderem eine Person aus den Philippinen im Achtelfinale mit der Alexandra Ayala, die vor dem Turnier als 140 ins Turnier gegangen ist und jetzt eben in diesem Achtelfinale steht. Sonst können wir uns auf einige coole Spiele freuen. Zum Beispiel Swiatek gegen Svitolina, Sabalenka gegen Collins, Goff gegen Linette. Also da ist einiges dabei und ja, wir halten noch ein Auge drauf.
Genau, und was die Klagewelle angeht, haben sich unter anderem jetzt Zverev und Alcaraz so ein bisschen gegen das gerichtet, was Djokovic und Co. Mit dieser Spielergewerkschaft, die gegründet worden ist, angeprangert haben. Also unter anderem kritisiert diese Runde ein korruptes, illegales und missbräuchliches System, sowohl bei der WTA als auch der ATP und den weiteren Agenturen, die eben damit zu tun haben und dem Weltverband ITF. Gucken wir mal, welche Bahnen das noch nimmt und wie groß dieses Thema noch wird. Bisher ist das Sportliche noch über diesem Klagethema, aber mal gucken, ob sich da vielleicht sogar noch was dreht in den kommenden Wochen und Monaten. Bald mal auf jeden Fall einen Blick und dann kommen wir zum nächsten Thema. Benny beglückt euch gleich mit Vor-Ort-Eindrücken von der European Tour in der Lokhalle in Göttingen, wo die Darts-Profis Station gemacht haben. Vorher allerdings nicht Göttingen, sondern Cardiff, wo Premier League Spieltag 7 ausgetragen worden ist. Keine Punkte weiterhin für Stephen Bunting. Und am Ende gab es ein Finale. Luke Littler gegen Michael van Gerven. Luke Littler baut seinen Vorsprung ganz vorn aus, sichert sich den dritten Abenderfolg mit 6-4. Michael van Gerven bleibt ohne Sieg weiterhin auf dieser Premier League. Allerdings jetzt auf Platz 3 zieht dann Gervin Price vorbei, der sein Erstrundenspiel gegen Rob Cross verliert, der danach bei gegen Luke Littler raus muss. Aber was bleibt von diesem Abend? Mal wieder einen neuen Data. Und die Frage an Benny ist: Ist das überraschend für Luke Littler? Und zweitens, hast du in Göttingen auch einen gesehen?
In Göttingen habe ich leider keinen gesehen. Ob es überraschend für Luke Littler ist, wir haben schon ein paar gesehen von ihm in seiner Karriere. Also, aber dennoch, ein neuen Data ist immer was Besonderes, gerade an so einem Premier League-Abend. Das macht echt Spaß. Aber ja, du hast gerade schon den Übergang zu Göttingen hingelegt und das nehme ich natürlich jetzt dankbar auf, denn ich war am Samstag in den beiden Zweitrunden-Sessions tatsächlich in Göttingen in der Lokhalle, ein Standort, der ja den selbst britische Experten und Kommentatoren immer sowas von loben und als einen der schönsten, ja, als einen der schönsten Orte auf der European Tour. Und die haben sich so gefreut, dass Göttingen zurück ist, seit 2018, glaube ich, endlich wieder jetzt dabei bei der European Tour. Es ist eben nicht irgendeine Mehrzweckhalle, es ist die Lokhalle, die nochmal ein bisschen extra was hermacht. Und genau, aber sportlich gesehen war es ja ein tolles Wochenende. Nathan Aspinall gewinnt am Sonntag das Finale gegen Ryan Joyce mit 8:4, holt damit übrigens seinen ersten European Tour Titel überhaupt und den ersten Turniersieg seit dem World Matchplay 2023. Joyce, der vorher Michael van Gerven schlagen konnte, 7:5 im Halbfinale, und ein Deutscher hat es in den Finaltag geschafft. Das war Martin Schindler, 5:6, ganz knapp gegen Gary Anderson verloren. Ja, spielt selbst fast an die 100er Average, verpasst dann leider Matchstarts. Aber dafür Martin Schindler am Vortag, ich habe ihn live gesehen, gegen Johnny Clayton in der Abendsession am Samstag. 6:1 Johnny Clayton geschlagen mit einem 107er Average. Unfassbare Leistung da von Schindler. Auch sonst an demselben Abend haben wir noch Nico Springer gesehen, der 5:2, glaube ich, geführt hatte, zwischenzeitlich gegen Michael van Gerven. Am Ende 5:6 verliert in einem echten Top-Match rund um die 100er Average. Und wir haben sensationelle Walk-Ons gesehen. Gerade dieser doppeldeutsche Walk-On von Ricky Evans, der Wackelkontakt als Walk-On nahm. Da ist natürlich die Halle ausgerastet, ebenso wie bei Dave Chisnell mit Johnny Depp. Das war echt spektakulär und ja, die Stimmung war sensationell. Es war wirklich, wirklich richtig toll und viele tolle Spiele gesehen. Das eine oder andere Bierchen getrunken und aber tatsächlich auch einfach spielerisch ein tolles Wochenende, was am Ende an Nathan Aspinall, wie gesagt, als verdienter Sieger ging.
Ja, danke für deine Eindrücke. Hat mich sehr gefreut, dass man dann dieses Turnier auch in der Lokhalle in Göttingen mal wieder zu Gast hatte. Das ist doch eine ganz coole Sache. Am Donnerstag geht die Premier League übrigens weiter mit Night Number 8 in Newcastle. Mögliches Finale Luke gegen Luke. Das ist ja inzwischen fast schon Tradition. Dann machen wir ganz schnell weiter. Benny, hast du was aus dem Snooker oder überspringen wir das heute mal galant?
Ganz kurz, das Players Championship gewann am Ende Kyron Wilson gegen Judd Trump 10:9 im Finale. Mehr gibt's nicht.
Genau, so, Leichtathletik mache ich ähnlich kurz. Kleines deutsches Team bei der Hallen-WM im chinesischen Nanjing und Till Steinfort, deutscher Mehrkämpfer, hat dort Bronze geholt und dort den Siebenkampf eben auf Platz 3 abgeschnitten hinter einem Norweger und einem Esten. Ja, genau, der hat ja vor kurzem auch in Apeldoorn den Rekord von Leo Neugebauer geknackt, da haben wir bereits drüber gesprochen. Das also zur Leichtathletik, wo übrigens ein gewisser Mono Duplantis bei der Hallen-WM zum 100. Mal über 6 Meter gesprungen ist, aber auch das, ja, fast keine große Überraschung mehr. Dann kommen wir zum Radsport, wo es eine ganz interessante Geschichte gibt, denn Lennart Kemner wird ein Jahr nach seinem Unfall jetzt seinen Comeback antreten, der schwer gestürzt war, hat auch selber gesagt im Interview mit Radio Bremen, große Empfehlung an der Stelle, das wird ein ziemlich harter Ritt auf jeden Fall, hat sich viel geändert im letzten Jahr. Und mal gucken, und wir drücken alle die Daumen, wie das wird für Deutschlands Radsportler des Jahres 2020, der bei der Katalonien-Rundfahrt jetzt eben wieder reinstartet. Dann haben wir den ersten großen Frühjahrsklassiker hinter uns gebracht mit Mailand Sanremo, wo am Ende Mathieu van der Poel nach fast 300 Kilometern Tadej Pogacar schlägt. Der nach dem Rennen gesagt hat, ja, das ist ein Rennen, das mich noch irgendwann ins Grab bringen wird. Das ist dann doch irgendwie auch mal wieder typisch Tadej Pogacar gewesen. Es folgen natürlich noch weitere große Monumente, unter anderem am 6. April mit der Flandern-Rundfahrt. Das ist jetzt erstmal das nächste, was wir auf der Liste haben. Und dann kann ich euch noch sagen, dass die Tour de France 2027 in Edinburgh startet, also nach 2014 in Yorkshire wieder ein Start auf der Insel. Dann wird gefahren durch Schottland, England und Wales, und was noch nicht klar ist, wo die Frauen starten, aber das ist ja auch noch ein bisschen hin. Dann Basketball, Benny, habe ich mir aufgeschrieben, Boston Celtics, Megadeal, 6,1 Milliarden Dollar sollen da fließen, wenn diese Franchise verkauft wird. Auch Wahnsinn.
Ja, wäre auch wieder eine neue Rekordsumme. Muss noch alles genehmigt und geprüft werden, aber 6,1 Milliarden Dollar, wirklich krass. Genau, sonst ganz, ganz Mini-Exkurs dann noch in die BBL. Da konnten die Spitzenteams aus München und Ulm Kantersiege feiern. München gewinnt 91-66 gegen Rostock und Ulm 115-88 gegen die Frankfurt Skyliners. Ja, Müssen sich dennoch keine Sorgen machen, weil die BG aus Göttingen wieder verliert. Deutlich daheim 85 zu 112 gegen Bonn.
Ja, dann ist das der Deckel oben drauf. In der Euroleague kann ich euch sagen, dass die Münchner verloren haben, also weiterhin auf Platz 8 stehen. Gucken wir mal, ob das dann reicht zum direkten Playoff-Einzug. Drei Spieltage sind noch zu gehen. Es wird also langsam spannend. Und wir machen den Deckel drauf mit dem Fußball gleich, Nations League und vieles weitere. Pokalhalbfinale natürlich auch noch bei den Frauen. Dann hören wir uns gleich beim Fußball. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball, Benny. Wir machen keine großen Umschwünge und können euch sagen, wir sprechen über die Nations League. Natürlich zuallererst, das deutsche Team hat das Final Four Turnier zu Hause klargemacht. Und wie, das kann uns jetzt unser rasender Reporter David Müller erzählen. Der war nämlich vor Ort im Westfalenstadion, wie ist er denn, oder Dortmund Arena, keine Ahnung, was die UEFA dazu sagt. Egal, er war vor Ort und das sind seine Eindrücke vom Spiel, übermüdet am nächsten Morgen im Zug.
Ja, liebe Leute, was war das gestern für ein Abend? Deutschland und Italien trennen sich 3-3 im Signal Iduna Park in Dortmund. Ich war da gestern zu Gast, bin jetzt hier gerade im Zug, man hört es wahrscheinlich ein bisschen, habe heute nur 2 Stunden geschlafen, aber ich glaube, niemand hat gestern bereut, bei diesem Spiel dabei gewesen zu sein. Es schien ja zunächst, als ob das eine klare Kiste wird. Die Mannschaft war souverän mit 3-0 zur Pause vorne und dann legen die Italiener durch, auch muss man dazu sagen, weil die Deutschen einige Fehler gemacht haben. Aber insgesamt ist das Weiterkommen natürlich mit Hin- und Rückspiel absolut verdient. Nächster Gegner dann im Halbfinale Portugal im Sommer beim Final Four. Da freuen wir uns alle wahnsinnig drauf. Vielleicht noch kurze Einschätzung dazu, weil ich es auch bei Social Media wieder viel Kritik in Anführungszeichen gelesen habe. Ich bin so ein bisschen der Meinung und da bin ich sehr gespannt, was ihr beide dazu sagt, David und Benny. Für mich natürlich ist das nicht ideal, wenn du zur Pause 3-0 vorne liegst und dann das Spiel fast noch aus der Hand gibst. Aber man darf immer eine Sache nicht vergessen, diese Mannschaft ist noch in der Entwicklungsphase und genau in diese Phase gehören diese Spiele mit rein. Und hey, wenn du in 2 Spielen gegen Italien weiterkommst und man steht jetzt im Nations League Finale, es ist alles möglich. Also von daher sind das in Anführungszeichen diese Rückschläge, die man jetzt erstmal so mitnehmen muss. Und wo man sich draus entwickeln kann. Also insofern, Stimmung war gestern absolut top. Es waren alle glücklich. Es war ein spannendes Fußballspiel. Das ist ja auch nicht so ganz unwichtig oder zumindest für den neutralen Zuschauer doch eher eine schöne Sache, als wenn das jetzt eine ganz klare Kiste gewesen wäre. Und im Endeffekt, wenn das Rückschläge sind für diese Mannschaft, dann nehme ich diese gerne in Kauf, wenn es bedeutet, dass die Reise trotzdem weitergeht. Ich glaube, wir können uns da sehr drauf freuen, aufs Final Four dann im Sommer, wie es dann ja auch in Deutschland stattfinden wird. Ja, und ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Wie seht ihr das, diese 2 Spiele gegen Italien? Eher positiv oder jetzt aufgrund dieses Spiels jetzt eher ein bisschen negativ?
Tja, Benni. Gut, dass man in Mailand gewonnen hat am Ende, glaube ich, für mich dann doch wirklich ein gutes Zeichen, dass man dieses 3-3 hinbringt. Die DPA hat es verglichen mit dem 4-4 gegen Schweden damals im Olympiastadion, wo man 4-0 in 4-4 verspielt hat. Aber ich finde, ich gehe da auch mit Julian Nagelsmann, der nach dem Spiel gesagt hat, beide Spiele sind für uns in der Entwicklung wichtig und dass wir in dieser noch stecken, glaube ich, ist ganz wichtig anzuerkennen.
Genau, diese Entwicklung ist wirklich aber eine positive. Also gerade wenn man sich diese erste Halbzeit isoliert anschaut, dann hat man da pure Dominanz des deutschen Teams gesehen. Und was mich dann besonders freut, ist, dass ich, also klar, wir haben in den letzten Jahren viele Verluste von Führungsspielern gesehen, aber ein Joshua Kimmich, der an allen 3 Toren beteiligt war, der wieder gezeigt hat, warum man ihn in der deutschen Nationalmannschaft auf rechts in der Verteidigerposition bringt, es ist unfassbar, was für eine Partie von Kimmich, wieder einmal auf dieser Nationalmannschaftsposition, muss man fast schon sagen. Und ja genau, das Zittern in der zweiten Halbzeit, klar, das war dann etwas ärgerlich. Ich sehe aber echt auch eine positive Entwicklung. Man hat das Halbfinale festgemacht, jetzt geht es gegen Portugal, wie David richtig gesagt hat. Und ich bin sehr, sehr optimistisch und positiv, dass es so weitergeht, weil spielerisch macht das wirklich gerade Spaß. Und dieses Spiel, ich meine, man will ja auch so ein bisschen mit der Nationalmannschaft leiden, im Positiven und im Negativen. Und sowas trägt ja auch zur Identifikation ein Stück weit bei.
Ja, das auf jeden Fall. 4. Juni dann in München, nur wenige Tage nach dem Champions-League-Finale dort im Stadion. Gucken wir mal, ob wir den einen oder anderen Spieler haben, der dort zweimal in kurzer Zeit ran darf. Vielleicht sogar dreimal, wenn am 8. Juni dann das Finale steigt, wo er vielleicht wieder Marco Correa gegen die deutsche Nationalmannschaft spielt. Diesmal allerdings in München und nicht in Stuttgart, denn da wird nämlich das Spiel um Platz 3 stattfinden, wo wir natürlich das Duell Deutschland gegen Spanien nicht haben wollen. Übrigens, Krimi gestern Abend, habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, Spanien-Niederlande geht ins Elfmeterschießen. Frankreich dreht das 0-2 aus dem Hinspiel gegen Kroatien auch noch im Elfmeterschießen und Portugal in der Verlängerung gegen Dänemark durchgesetzt. Also das war Nations League at its best. Das wäre eine schöne Viererkonferenz geworden. Aber übrigens auch darüber hinaus, Benny, habe ich für dich als Schalker natürlich noch den Fakt mitgebracht, dass Österreich in den Relegationsspielen den Aufstieg in Liga A verpasst hat, nach einem 1-1 im Hinspiel 0-2 in Serbien verloren, deswegen nicht Liga A für Rangnick und Co.
Ja, dafür, dass es so gut gestartet hat, aktuell sieht es dann wieder so ein bisschen, naja, es relativiert sich zumindest bei Österreich, aber auch da bleiben wir mit unserem Blick drauf.
Die weiteren Nations League-Partien können wir euch, glaube ich, relativ ersparen, wünschen euch aber viel Spaß übermorgen um 18 Uhr am Donnerstag mit Malta gegen Luxemburg. Und dann kommen wir zum DFB-Pokal. Halbfinale bei den Frauen und das war eine Monsterkulisse vor 57.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Hamburger Volkspark. Ja, am Ende ein sehr, sehr bitterer Nachmittag für den HSV, denn Werder Bremen zieht ins Pokalfinale ein und wird dort auf die Münchnerinnen treffen, die zu Hause am Campus die Hoffenheimerinnen schlagen, aber die Kulisse in Hamburg unschlagbar und ganz großes Lob an der Stelle auch an Sky, die es im Vergleich zum ZDF richtig und schön gezeigt haben und für alle, die nicht im Volkspark waren, das waren ja sehr, sehr wenige, weil das Ding war voll und das ist gut, ein total toller Fußballnachmittag.
Ja, definitiv. Bremen auch in Unterzahl noch dazu und trotzdem holt man hier am Ende im Volkspark den Sieg. Ja, und da sieht man ja auch, da steht Derby drauf auf diesem Duell und die Leute zieht es förmlich ins Stadion. Tolle Geschichte, dass das eben auch bei den Frauen so in der Lage war jetzt in diesem besonderen Halbfinale. Es ging ja auch wirklich um was auf allen Ebenen. Echt eine besondere Spiel und wieder einmal kann man, glaube ich, sagen, diese Rekordzahlen bei Spielen, auch bei Frauenfußballspielen, die gehen weiter.
Ja, absolut. Unterdessen die Münchnerinnen 0-2 von Hoffenheim gedreht in den 3-2 Erfolg. Und dann können wir euch noch sagen, dass es auch in der Champions League nicht so ganz gut aussah für die deutschen Teams, denn sowohl die Bayern als auch Wolfsburg haben verloren. Gegen Lyon 0-2 zu Hause und Wolfsburg 1-4 gegen Barca werden sehr, sehr schwere Rückspielmissionen. Das Ganze am Mittwoch für die Münchnerinnen und am Donnerstag für Wolfsburg. Das wird sehr, sehr schwer mit dem Einzug in die nächste Runde. Und wir schließen den Frauenfußballblock ab mit dem DFB-Karriereende von Lina Magul, Vize-Europameisterin, die jetzt vor der EM gesagt hat, okay, nach 77 Länderspielen und 22 Toren ist Schluss. Christian Wück, bitte nicht mehr nominieren.
Genau, sie lässt jetzt ihre Karriere in Mailand ausklingen, ist ja seit vergangenem Jahr bei Inter unter Vertrag, spielt auch eine gute Saison, 33 Spiele, 15 Tore bisher insgesamt bei Inter und 30 Jahre alt. Ich habe das Gefühl, bei den Damen, oder generell ist es ja beim Fußball mittlerweile so eine Sache, dass ein Karriereende deutlich früher passiert, als vielleicht auch vor ein paar Jahren noch, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt genug erreicht, ich will jetzt ein bisschen kürzer treten. Dieser Schritt wird häufiger jetzt auch etwas früher entschieden.
Ja, und dann kann ich euch noch sagen, dass sie ihre Karriere im Kinderkanal beenden wird, denn das Ganze wird im Rahmen des Länderspiels gegen Schottland in Wolfsburg an den Start gehen und da gibt es ja diese Next-Gen-Übertragung, die auch bei Kika ausgetragen wird. Schlussendlich bleibt aber natürlich auch ihr Tor beim EM-Finale in Wembley, wo es ja wegen ihr die Verlängerung gegeben hat gegen England. Das auf jeden Fall noch als großer Dank an Lina Magul. Und dann, Benni, was ist noch übrig? Ich kann dir sagen, dass Arminia Bielefeld das erste Pokalhalbfinale gewonnen hat. Das gegen Leverkusen steht noch aus. Gegen die Sportfreunde Siegen gab es auf jeden Fall schon mal ein bibberndes 1-0 am Dienstagabend. Thomas Tuchel mit einem Debüt, jetzt nochmal auf die Länderspielschiene geguckt, bei England, das ich auch sehen lassen kann. Die Terminierung der Bundesliga bis zum Saisonende sind da. All das können wir besprechen und von letzter Woche haben wir vergessen, beim Eintracht-Sieg in Bochum, dass dieses Banner-Problem wieder aufgetaucht ist. Zum dritten Mal in Bochum, das will man natürlich auch nicht haben.
Nee, ganz genau. Selbe Geschichte einfach nochmal. Dieses Spiel hat im Nachhinein ja durchaus dann auch nochmal polarisiert. Ich weiß auch nicht, was das soll. Aber Ja, wie gesagt, keine neue Geschichte. Aber jetzt haben wir das auch nochmal nachgeholt.
Genau, und dann haben wir hier noch auf dem Zettel stehen, die Swifties retten Schalke. Und da kannst du uns doch mal einen kurzen Exkurs geben, wie dramatisch die Lage wirklich ist. Und ja, welchen Stellenwert die musikalischen Acts, die in der Weltdienstarena sonst so auftreten, wenn da nicht Fußball gespielt wird, haben, um S04 vor dem finanziellen Ruin zu retten.
Ja, Tatsache, denn noch nie war, ich glaube, war das Festivaljahr oder das Musikjahr in der Veltins-Arena, generell das Veranstaltungsjahr, so erfolgreich wie in den vergangenen Jahren. Und dennoch, oder gerade deswegen, kann sich Schalke eben jetzt davor retten, einen Punktverlust zu erleiden, weil man die Finanzen nicht ausgeglichen halten konnte. Schalke hat ja sitzt immer noch auf einem riesigen Schuldenberg, auch noch unter anderem wegen der Abbezahlung des Stadions. Es wird brutal, das wird jetzt jedes Jahr ein Krampf. Gut zu wissen, dass wir mit Moussa Sylla und Bulut wahrscheinlich nicht zwei Spieler für insgesamt hoffentlich mindestens 15 Millionen nach der Saison abgeben werden. Dadurch können wir erstens diesen Punktverlust verhindern und zweitens vielleicht auch noch ein paar Millionen in die Mannschaft investieren. Aber ja, da bewegen wir uns eben gerade und ohne Aufstieg wird das Jahr für Jahr natürlich schwieriger. Deswegen, ja, die Swifties retten in gewisser Weise Schalke, das hast du richtig gesagt.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr skurril, aber natürlich auch sehr, sehr dramatisch. Dann letztes Thema noch, Benni. Youssoufa Moukoko, im Moment auf dem absteigenden Ast, ist mir in den letzten Tagen begegnet, dieses Thema, weil er gerade verliehen ist vom BVB ins Ausland, da aber auch nicht wirklich viel Spielzeit bekommt. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, was die U21-Nationalmannschaft gerade für einen Kader hat, ist ja wirklich absurd, welche Qualität da aktuell mitspielt. Also Atubolo im Tor, wir haben mit Brown, Collins und Knauf ja drei von der Eintracht mit dabei. Reitz, Martel, Woltemade, Nebel, Gruda, der Siegtorschütze gegen die Slowakei. Also was ist denn das bitte für eine Qualität, die wir da gerade haben? Das ist ja unglaublich.
Ja, das ist eine gestandene Bundesliga-Truppe von
Paul Wanner, kommt nicht mal zum Einsatz.
Paul Wanner spielt nicht mal, genau. Also da siehst du auch, wie reif mittlerweile junge Spieler schon sind und wie früh sie ins kalte Wasser geworfen werden. Ich meine, geh mal 10 Jahre zurück, da war die U21 immer noch eine Ausbildungstruppe, jetzt übertrieben dargestellt. Natürlich, da gab es auch schon einen Max Meyer und Co. und solche Spieler. Aber
Neuer, Özil, Kedira und so weiter. Ja,
aber dieses Bild, was sich verfestigt, ist eben, dass natürlich Spieler heutzutage schon viel, viel früher und viel regelmäßiger auch einfach wichtige Rollen, auch Führungsrollen in Teams übernehmen können. Das sieht man, glaube ich, an diesem Kader erneut.
Genau, und wer Lust hat, sich das anzuschauen, morgen Abend in Hessen die Gelegenheit am Bölle, das letzte Testspiel vor der Europameisterschaft gegen Mitfavorit Spanien. Das wird sicherlich eine spannende Angelegenheit, kann man sich gerne mal angucken. In Sat.1 wird das Ganze gezeigt, falls ihr euch jetzt in Länderspielfieber befindet und nicht auf Malta gegen Luxemburg warten wollt. Aber da gibt es ja auch noch ein Rückspiel. Außerdem Gibraltar gegen Lettland und damit ist es, glaube ich, am Ende dieser doch historischen On-the-Pit-Folge, Benni, glaube ich, weil so viel besondere Wintersportneuigkeiten in einer Folge hatten wir, glaube ich, ewig nicht.
Das stimmt und trotzdem kompakt unter den 1,15 gehalten.
1,15.
Also, ja. Guck mal, wir kriegen es jedes Mal wieder irgendwie hin und wenn euch gefällt, was wir machen, dann folgt uns natürlich überall auf Social Media, insbesondere auf Instagram und gebt uns gerne Tipps. Was wollt ihr mehr sehen? Wollt ihr uns unterstützen? Wie auch immer. Alles findet ihr in unserem Linktree und alles hier unter dieser Folge.
Und jetzt nochmal ganz dicke Gratulation an Franzi Preuß. Was für ein Winter.
Jawohl. Und damit machen wir den letzten großen Wintersportblock in diesem Winter jedenfalls zu. Kleinigkeiten, die nachwehen, die folgen noch in den nächsten Wochen. Aber soweit erstmal.
Vielleicht haben sie in Planitzer ja gebaggert, Benni. Weltrekord nächste Woche.
Sind wir gespannt, ob es nochmal besser wird. Aber ich befürchte, dieses Wochenende, du hast gesagt, es war historisch. Und dementsprechend hören wir uns klassisch nächste Woche wieder. Bis dann.
Adios.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.